Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans! Nach unserem neuen Intro sind wir zurück. Genauso zurück wie die Formel 1 in der Saison 2024 nach den ersten Saisonrennen in Bahrain. Und ja, direkt rein, kein Vorgeblänkel. Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, bei mir einmal mehr F1-TV komplett, obwohl das erste Rennen ja auch auf RTL lief, richtig? Mhm. Ja, ich habe aber trotzdem, irgendwie bin ich trotzdem für das erste Rennen der Saison wollte ich F1-TV haben mit der ganzen Pre-Show, Post-Show, also die haben ja vor dem Qualifying immer eine relativ lange Show, nach dem Qualifying, vor dem Rennen, nach dem Rennen. Es hat sich bei mir irgendwie eingespielt, wollte ich alles mitnehmen. Ich habe auch Formel 3 und Formel 2 alles geguckt, bis auf die Trainingssessions von den Formel 2 und Formel 3. Aber ich habe da jeweils Qualifying und jeweils auch beide Rennen gesehen. Habe alles mitgenommen dieses Wochenende. Und bei dir, hast du Sky oder doch RTL geguckt?
Ich habe so eine Mischung aus beidem gemacht. Rennen lief komplett auf Sky. Das Qualifying habe ich mir aufgenommen auf RTL, um das später nochmal reinzugucken. Habe aber währenddessen schon mal auf RTL geschaltet. Und ich muss auch ehrlich sagen, Christian Danner und Heiko Wasser zu hören, das war wirklich pure Nostalgie.
Erinnerung.
Ja, sodass ich auch einfach da dran geblieben bin. Was mir natürlich so ein bisschen die Laune verdorben hat, ist wieder dieses SD-Bild von RTL bei mir auf dem Receiver. Und, auch da fühlt man sich in die frühere Zeit versetzt. Ich hätte mir wahrscheinlich lieber noch so einen Röhrenmonitor hier hinstellen sollen für das Feeling von früher. Aber trotzdem, es war wirklich ein cooles Gefühl, RTL wieder zu sehen, und muss das auch positiv hervorheben. Es war ja im Prinzip Sky RTL, also die standen beide oben in der Fernsehanzeige. Und ja, klar, die Nostalgie, die alten Stimmen, und ich werde da wohl öfters mal reingucken bei RTL, und sie haben auch sehr viel Werbung für Sky gemacht. Also ist wirklich eine Art Kooperation, Partnerschaft, ist natürlich auch im Sinne von RTL, aber finde ich sehr positiv, weil es hätte ja auch sein können, dass man da irgendwelche Sticheleien macht, dann steht ein Günther Steiner da als Co-Kommentator bzw. als Experte während des Rennens, weil, soweit ich weiß, nicht zu hören, oder während der Sessions. Aber ja. Und gut, Günther Steiner hat sich auch wieder mit Sky vertragen. Die Info auch nochmal am Rande. War sehr schön zu sehen. Ihm mit Ralf Schumacher am Mikrofon. Ja, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel da schon drüber reden, denke ich. Aber wir haben, dadurch, dass wir einen Tag später aufnehmen als geplant, einige News zu verkünden, die teils auch tagesaktuell sind. Ja. Und ja, die wollen wir euch direkt mal auf die Ohren geben. Zunächst ein Team, wir haben es ja in der Saisonvorschau schon so ein bisschen gesagt, das ganze Theater, was da letztes Jahr war, auch sportlich haben wir sie nicht so gut eingeschätzt. Gibt's mal wieder bei Alpine, wie schon in der letzten Saison, ein Personalbeben. Erstmal, Marc, kurz deine Meinung, was hast du im ersten Moment gedacht?
Ja, also im ersten Moment dachte ich, dass das nach dem ersten Rennen schon passiert. Das ist dann doch ein bisschen arg früh. Also es lief natürlich echt bescheiden bei Alpine, aber dass es so schnell geht, dass da jetzt im Team schon wieder Unruhe ist, boah, das ist kein gutes Zeichen.
Und während letztes Jahr noch das Personal gekündigt wurde, hat das Personal dieses Mal gekündigt, in Personen einmal der Technikchef Matt Harmon und der Aerodynamikleiter Dirk de Beer. Und ja, so frei nach dem Motto hier, die Karre taugt nichts, sportlich gibt das wieder nichts. Wir sind jetzt hier weg vom sinkenden Schiff.
Ja.
Und ich schaue gerade mal nach, welche Info ich habe, ist, dass sie allerdings dennoch für absehbare Zeit, steht es hier so, bei Eurosport noch für Alpine arbeiten. Und okay, jetzt von irgendeiner Kündigungsfrist oder so ist sie jetzt nicht die Rede, aber es kann natürlich auch sein, dass die so einen Übergang jetzt für die zunächst internen Lösungen haben oder so. Mhm. Und ja, gut, deswegen, also das ist, bin mal gespannt, ob die dann mit großen Namen nachbesetzt werden dort oder eben nicht. Und einer von denen, die jetzt, ich sag mal, jetzt hochgezogen wurden, ist unter anderem der ehemalige Renningenieur von Mark Webber.
Okay, auch lustig. Ja, aber auf jeden Fall kein gutes Zeichen bei Alpine. Also das könnte eine sehr frustrierende Saison werden für das ganze Team.
Ja, also wir kommen ja später in der sportlichen Analyse von Bahrain nochmal so ein bisschen zum ersten sportlichen Abschneiden von Alpine. Aber ich sag mal so, das Kündigungsdebakel war eine gute Ankündigung für die sportliche Analyse dann später. Und ja, das erstmal kurz zu Alpine. Die Krise oder das andere Sportliche werden wir später nochmal ein bisschen behandeln. Es gab allerdings noch weitere, ja, ich sag mal wirklich, ein Hammer, was den ja. FIA-Chef betrifft.
Genau, genau. Da geht es um Mohamed Ben Sulayem. Der ist aktuell, wie du schon gesagt hast, der Chef von der FIA, die ja der Automobilverband ist, unter dem auch die Formel 1 quasi ihre Rennen austrägt. Und ja, dem wird jetzt vorgeworfen, laut offiziellen Quellen, dass er sich in ein Rennergebnis eingemischt hat. Also, dass er da interfering im englischen O-Ton with the race results. Und ja, da geht es konkret darum, letztes Jahr in Jeddah soll er sich wohl dafür eingesetzt haben, dass die Strafe von Alonso wieder ja, zurückgenommen wird in dem Rennen. Und nochmal als Erinnerung, ich musste selbst dann auch nochmal lesen, was in dem Rennen war, aber dann ist es mir auch relativ schnell wieder eingefallen. Da war dieses Ding, Alonso hatte da am Anfang eine Strafe bekommen, weil er nicht richtig in seiner Gridbox stand. Das war, glaube ich, eine 5-Sekunden-Strafe oder ähnliches oder eine Durchfahrtsstrafe, ich weiß nicht, ich glaube 5 Sekunden. Und dann hat er die beim Boxenstopp hat er die abgesessen und dann ist es ja so, man darf 5 Sekunden lang nicht an dem Auto arbeiten und dann darf man anfangen. Und da war ja dieses Ding, da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen letztes Jahr, dass da hinten der Wagenheber irgendwie schon am Auto war, das berührt hatte irgendwie, aber da noch nichts passiert ist. Und weil der das Auto aber schon berührt hatte, gab es dann nochmal eine 10-Sekunden-Strafe, weshalb Alonso dann auf dem Podium stand, seinen Pokal bekommen hat, dann gab es die 10-Sekunden-Strafe, dann ging der Pokal an George Russell und dann wurde die 10-Sekunden-Strafe aber irgendwann wieder zurückgenommen und dann war doch wieder Alonso Dritter. Dieses Hin und Her, wo dann wo auch so ein Meme draus wurde, wo Mercedes dann Alonso den Pokal wieder zugeschickt hat und so Sachen. Und jetzt ist wohl rausgekommen, dass der FIA-Präsident da wohl sich eingemischt hat, dass diese Strafe zurückgenommen wird. Und wenn das jetzt wirklich dann der Wahrheit entspricht, dass er da sich eingemischt hat, dann ist das eine große Sache, weil wenn der Chef von dem Oberverband, sage ich jetzt mal, von der Formel 1 sich in Rennergebnisse einmischt, dann das geht natürlich sportlich absolut gar nicht klar. Und ja, die Untersuchungen, die dauern jetzt ein paar Wochen, wurde schon angekündigt, das wird jetzt alles genauestens untersucht. Und ja, werden euch auf dem Laufenden halten, aber das ist auf jeden Fall schon mal schwere Anschuldigungen.
Ja, das ist wirklich harter Tobak. Und ich meine, man kann ja anderer Meinung sein oder sagen, ja, hier mit dem Wagenheber war ja öfters mal Theater in der letzten Saison, wie man das Ganze dann interpretiert oder ob man da die Regeln anders festsetzt. Die Entscheidungsträger allerdings der Strafe sollten nur wirklich die Renningenieure sein. Ne? Und da hat der FIA-Chef meiner Meinung nach überhaupt nichts zu melden. Das nimmt ja hier wirklich Züge wie im Fußball beinahe an, wo sich jeder einmischen will oder meint, er hätte die Hoheit über irgendwelche, was weiß ich, Schiedsrichterentscheidungen, Videoschiri und sonst was. Aber ja, das geht meiner Meinung nach einfach gar nicht. Und da hat er sich vollkommen rauszuhalten. Also, aber ich bin wirklich gespannt, was sich da noch die nächsten Wochen ergibt. Es gibt ja derzeit einige Ermittlungen im Kreise der Formel 1. Also,
ja, das stimmt. Also das ist wirklich, ja, kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, es sind bis jetzt die Vorwürfe, die stehen im Raum. Und ja, das Ganze wird untersucht. Es gibt noch keine Ergebnisse dazu. Ich kann da jetzt auch nicht einschätzen, wie die Beweislage da ist und wie wahrscheinlich das ist, dass da was dran ist. Aber ja, die Vorwürfe stehen im Raum und die haben auf jeden Fall sehr große Wellen geschlagen. Deswegen sollte das auch hier bei uns Erwähnung finden.
Ja, apropos bodenlos.
Ja.
Was die erste Kurve eines neuen Streckenentwurfs betrifft, da hast du eine Info.
Ja. Also genau, da bleiben wir quasi in Jeddah, da heute quasi brandaktuell auf, ja, ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe es auf jeden Fall auf Instagram gesehen, ich weiß nicht, ob es irgendwo anders zuerst veröffentlicht wurde, aber es gibt wohl neue Pläne für eine neue Strecke in Saudi-Arabien, nicht in Jeddah, sondern in Kidah, ich bin mir nicht sicher, wie die
Qiddiya oder so, ja.
Qiddiya, irgendwie, wie die Stadt dann ausgesprochen wird. Ja, auf jeden Fall soll da eine neue Strecke gebaut werden und da wurden jetzt ja erstmal nur Konzepte für gezeigt. Ja, und die Konzepte zeigen eine Strecke, bei der die erste Kurve sehr steil nach oben geht. Und dann auch wieder, nach der ersten Kurve geht es wieder nach unten. Aber das Ganze ist nicht wie in Austin oder so, einfach auf einem Hügel oder sowas, sondern ja quasi wie eine Art Brücke gebaut und soll, 20 Stories hieß es, also 20 Stockwerke. Mhm. Wenn man jetzt mal überlegt, wie hoch 20 Stockwerke sind, sagen wir mal, selbst wenn die Decken nur auf 2 Meter wären von einem Stockwerk, ich weiß nicht, warum sie es jetzt in Stockwerken gemessen haben, aber selbst dann wären das 40 Meter Höhe und ja, wahrscheinlich sogar noch höher.
Noch höher, denke ich mal, ja.
Ja, auf den Konzeptzeichnungen sieht das auf jeden Fall so aus, als ob das durch keine FIA-Sicherheitsprüfung durchgehen würde. Jetzt natürlich die Frage, wenn hier wieder Mr. Sulayem da sagen hat, wer weiß, vielleicht dreht er das dann so, dass das da durchkommt, aber nee, an sich, also es sieht wie aus einem Videospiel aus. Es sieht nicht realistisch irgendwie aus, aber das scheinen die neuen Entwürfe zu sein.
Ich packe das auch bei uns mal bei Insta definitiv rein, dass ihr das mal betrachten könnt, das Ganze. Und ja, du hast mir das auch eben frisch erst erzählt im Vortalk. Und mein erster Eindruck war, als ich die Konzeptzeichnungen gesehen habe, war ich begeistert, dass Nintendo jetzt bei der FIA einsteigt oder bei der Formel 1 und für Mario Kart eine neue Strecke entworfen hat. Ja, fehlt nur noch, dass Verstappen dann mit Bananenschalen schmeißt oder so. Das würde besonders gut passen und würde ebenfalls nicht den FIA-Regularien entsprechen. Aber ich sag mal, da ein kleiner Wink innerhalb des Podcasts an unsere Gaming-Folge, wo wir solche Spinnereien mal näher ausgeführt haben, kann ich nur empfehlen. Und ja, also die Strecke würde auch eher in den Gaming-Bereich passen. Und ich halte es halt auch für komplett unrealistisch, das Ganze.
Ja, also das ist wirklich, wobei wenn wir bei Mario Kart sind, die blauen Panzer wären vielleicht was, so kann man Max Verstappen vielleicht aufhalten.
Das ist eine Idee.
Oder, ja. Die roten oder welche, das sind, ich glaube blau und rot. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, nicht so viel Mario Kart gezockt.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Power-Ups, dass Alpine plötzlich schnell ist oder so.
Ja, ja, man kriegt, wenn man hinten fährt, kriegt man glaube ich immer diese Rakete, womit man dann... Hört man dann auf, weil Alpine könnte die gebrauchen, auf jeden Fall.
Eieiei. Nee, also das ist wirklich völlig wild und auch ja völlig unrealistisch. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich traue denen wirklich alles zu.
Ja, das stimmt.
Und ja, also schaut es euch selber mal an, macht euer eigenes Bild und gebt euch uns gerne mal eure Meinung wieder. Würde uns sehr, sehr interessieren. Und ja, brandaktuelle News in unserem News-Sektor. Haben wir noch etwas zu berichten?
Nö, ich glaube, sind durch alles ja, das Wichtigste durch. Alles andere kommt dann nachher in der Rennerei.
Zu einer anderen aktuellen Debatte, die wahrscheinlich jeder weiß, werden wir später nochmal etwas sagen bei der Rennanalyse. Allerdings, hier war es das fürs erste Kapitel und wir hören uns gleich zur sportlichen Analyse des Rennwochenendes von Bahrain.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kapitel 2 unseres heutigen Podcasts und direkt rein ins Qualifying vom großen Preis von Bahrain, dem ersten Rennwochenende der Saison 2024, wieder mit uns am Start. Und wie gewohnt im Qualifying fangen wir mal direkt an mit Q1 von hinten nach vorne das Ganze. Und ja, auf den ersten Blick, sag ich mal, sehr erschreckend in Q1. Beide Alpine auf Platz 19 und 20, Ocon vor Gasly.
Ja.
Also das hat uns alle so ein bisschen negativ überrascht. Wir hatten ja generell nicht so die positive Meinung über die Entwicklung des Alpine, auch in den Trainingssessions, aber dass das jetzt so schlecht war und so langsam war, heieiei.
Ja, also das hat mich wirklich auch überrascht. Da läuft aktuell irgendwie gar nichts zusammen und ja, war schon erschreckend, dass sie jetzt wirklich ganz am Ende des Feldes sind. Wenn ich mir so angucke, die anderen würde ich jetzt sagen, keine Überraschung. Ne? Also Kick Sauber haben wir auch sehr low gerankt. Logan Sargeant hatte wieder mal das Nachsehen gegen Alex Albon. Williams hatten wir jetzt auch nicht so, dass die den Riesenschritt gemacht haben. Mhm. Aber die Alpinen sind da hinten schon überraschend ein bisschen. Das muss ich auch sagen.
Man muss natürlich das Ganze auch mal so sehen. Also alle 20 sind innerhalb von circa einer Sekunde gelandet. Es ist generell sehr eng im Feld,
ja, das
gewesen.
Stimmt.
Also das nochmal so ein bisschen, um Alpine jetzt da mal so ein bisschen vielleicht in Schutz zu nehmen, aber dennoch war wirklich keine gute Vorstellung im Qualifying. Und ja, so Logan Sargeant eben auf 18 gegen den Teamkollegen im Qualifying verloren. Und ja, die beiden Kick Sauber auf 16 und 17 haben es auch nicht in Q2 geschafft.
Ja,
mit fast identischen Zeiten.
Genau, aber das, sage ich mal, das hatten wir auch irgendwie so ja, auf dem Schirm, sage ich mal. Da würde ich jetzt sagen, da keine so große Überraschung.
Ja.
An sich das ganze Qualifying, wenn ich jetzt mal in Q2 weiterschaue, Kevin Magnussen ist da auf der 15, dass Hülkenberg ihn im Qualifying schlägt, die Tendenz haben wir auch letzte Saison schon gesehen.
Ja.
Auch keine Riesenüberraschung, dass Magnussen da jetzt nicht in Q3 gekommen ist. Dann ja, Albon mit dem Williams, da ist auch nicht viel mehr zu holen, denn wir hatten ja auch die Racing Bulls, hatten wir auch gesagt, dass die sich so ein bisschen Best of the Rest hervortun könnten. Yuki hat quasi mehr oder weniger genau das gemacht mit seinem 11. Platz. Danny Ricciardo ein bisschen schlechter auf 14, aber jetzt auch nicht katastrophal. Und ja, dann bleibt da noch Stroll, das ist quasi der, wenn ich jetzt mal sage, die Top 5 Teams, ist der einzige der Top 5 Teams, der es nicht in Q3 geschafft hat, weil Hülkenberg halt eine Hammerzeit hingehauen hat, wobei Stroll ja auch noch hinter Tsunoda ist, also.
Genau. Ja.
Aber auch das jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass ein Lance Stroll da nicht in Q3 kommt.
Genau, hatte letztes Jahr auch schon im Qualifying öfters mal die Probleme, in Q3 zu kommen, manchmal auch Q2 verpasst, also von daher ist 12 noch eine, ist ja auch noch eine Leistung, wo du in Richtung Punkteränge schielen kannst und musst ja auch mal aktuell sehen, wo dann der Aston steht. Dazu später natürlich noch mehr. Und ja, was Q3 betrifft, die Top 10, natürlich, du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet, die große Überraschung, der einzige Deutsche im Fahrerfeld, Nico Hülkenberg auf Rang 10.
Ja.
Rick kann das einfach besser als ich. Komm mir auch komisch vor, wenn ich hier durch die Wohnung brülle mit dem Namen. Aber ja, über Zeit brauchen wir nicht sprechen, das ist klar, aber allein, dass er in Q3 wiederkommt im Haas, ist einfach sensationell. Er ist ja generell ein sehr guter Qualifier. Und
ja,
ich finde so die erste kleine Enttäuschung in Q3 auf Platz 9, Lewis Hamilton.
Ja, das stimmt. Also gerade wenn man schaut, dass George Russell auf P3 war und dann auch so in dem im freien Training in FP2 waren die Mercedes richtig stark. Da dachte ich schon auch, vielleicht können die sogar die Pole angreifen. Mhm. Und dann nur auf Platz 9. Also ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, Mercedes an sich, George Russell dann auf 3, das war stark. Und ansonsten würde ich da auch sagen, keine so großen Überraschungen. Ferrari wieder im Qualifying, mhm, recht stark, sage ich jetzt mal. Leclerc, wenn er einfach seine Q2-Zeit nochmal gefahren wäre, wäre es die Pole gewesen, sage ich mal. Deswegen so ist er als Zweiter gestartet, weil er dann in Q3 eine langsamere Zeit gefahren ist als in Q2. Aber auch sonst die McLaren auf 7 und 8, da habe ich diese ungefähr gesehen.
Ja, wobei Alonso man sagen muss, für McLaren ist es eine Steigerung im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo man ja
wirklich klar,
katastrophal
stimmt,
schlecht nach Bahrain gestartet ist. Und ja, jetzt beide in Q3, da haben die jetzt schon die Pace, die man so erwarten kann und wo man drauf aufbauen kann. Also deswegen, McLaren war ja auch für uns so eine schwierig einzuschätzende Sache in unserer Saisonvorschau, beziehungsweise wusste man noch nicht so hundertprozentig, wo sie stehen. Aber ich glaube, wir haben die Pace jetzt schon ganz gut gefunden.
Ja, und Bahrain auch nicht die stärkste Strecke für McLaren, ja, geben sie auch selbst zu. Lando Norris hatte, ich glaube, in der Post-Race-Show auch gesagt, wenn wir hier in Bahrain irgendwie in die Punkte fahren, so, und das war dann im Rennen auch jetzt nicht irgendwie knapp, dass die jetzt 9. und 10. der Punkte waren, sondern sind schon so da, wo sie hingehören. Ich glaube, 6. 8. war das dann, kommen wir gleich zu. Aber da hatte Lando schon gesagt, wenn wir hier schön in die Punkte fahren, dann geben wir uns damit zufrieden, weil wir wissen, auf anderen Strecken, wenn wir hier schon halbwegs angreifen können, können wir auf anderen Strecken richtig angreifen. Und ich denke auch, das ist ein positives Zeichen für McLaren.
Ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, Sergio Perez mit 3,5 Zehnteln hinter Max Verstappen auf Rang 5.
Ja, ich würde aber sagen, das ist ein,
ist okay, damit kann man also leben. Ich will ihn da jetzt auch nicht schlecht machen. Eigentlich mit 5 als Ausgangsposition für einen Red Bull, da kannst du noch sehr viel rausholen nach vorne. Vielleicht noch eine kleine interessante Sache, Charles Leclerc ist ja auf Rang 2 gelandet. Und seine Zeit aus Q2 war besser als die Pole-Zeit von Max Verstappen.
Ja, genau. Damit hätte er die Pole erfahren können, wenn er die einfach nochmal geschafft hätte. Ja.
Was ja dann zeigt, dass der Ferrari gar keine schlechte Pace hat.
Zumindest ja auf eine Runde.
Mhm, ja.
Das ist ja dann auch wieder die Sache. Ja.
Und wie aber gewohnt. Gut. Na, auf Platz 1, Max Verstappen. Ja. Es geht wieder gut so los.
Das stimmt.
Ja. Dann starten wir direkt ins Rennen rein, ja, mit demselben Thema, denn wie gewohnt im Rennen gehen wir von oben nach unten und sprechen dann auch so ein bisschen die Teams durch. Und ja, da brauchen wir am Anfang uns gar nicht groß abwechseln oder gucken, wo denn der Teamkollege gelandet ist. Ein Doppelsieg von Red Bull.
Ja.
Beim ersten Rennen, ja.
Max Verstappen, mal wieder, er ist einfach beim Start gut weggekommen, vorne weggefahren, relativ schnell eine Lücke aufgebaut. Und ja, dann war er weg.
Ja, und zumal mit der neuen DRS-Regel, aktivierbar nach Runde 1, ja, Max Verstappen war schon raus, also der Hintermann konnte da nicht mal mehr DRS holen, nehmen und ja, also.
Das ging schnell, ja.
Verstappen hat da wieder die komplette Dominanz gezeigt und ich will jetzt nicht sagen, jetzt ein Perez deklassiert, ich sag mal, Verstappen ist ein Boxenstopp vor Perez gelandet, aber was soll Perez dann auch mehr machen, also Platz 2, also, besser geht's ja nicht. Also.
Eben, genau, also ich glaube, das ist so wie Max Verstappen aktuell fährt, wie der drauf ist mit dem Auto, du kannst ihn nicht schlagen, einfach, glaube ich. Das ist. Und ja, also ich fand, es war ein gutes Rennen von Sergio Perez, ja, tatsächlich.
Definitiv.
Also der hat das gut gemacht. Red Bull war ja auch auf einer anderen Strategie als die meisten. Also die haben ja zweimal den Soft-Reifen gefahren und einmal den Hard, während alle anderen zweimal Hard und einmal Soft gefahren sind. Das heißt, da war dann auch von den Fahrern so ein bisschen gefragt, die Soft-Reifen ein bisschen länger am Leben zu halten. ist Sergio Perez ja auch bekannt dafür, dass er das ganz gut managt. Und das war ja dann am Ende auch dieses Ding, als Carlos dann auf der 3 war und dann auch immer mal wieder gefragt hat, ja, ab wann soll ich denn jetzt schneller sein mit meinen Hardreifen? Weil die Soft von Sergio müssen ja irgendwann jetzt mal in die Knie gehen. Das ist ja quasi der Trade-off, den man hat, ne? Dass die Softs halt schneller abbauen und ab einem gewissen Punkt sind dann die Harten schneller. Und der Punkt kam aber einfach nicht, sodass er nochmal angreifen konnte. Und das ist dann auch zum einen natürlich, der Red Bull geht schon da mit den Reifen um, aber das ist ja dann auch immer noch eine Fahrersache, das auch wirklich umzusetzen. Ja, und Perez ist ja dafür bekannt auch, dass er es schafft, Reifen lange am Leben zu halten und so. Also von daher auch da alles richtig gemacht. Red Bull die richtige Strategie für ihn und auch für Max ausgesucht. Bei Max wäre es, glaube ich, egal gewesen, welche Strategie er gefahren wäre, gefühlt. Aber ja, für Sergio auch, haben darauf vertraut, dass er die Reifen am Leben hält. Hat er so gemacht. Hatte da jetzt, war nicht unter Druck von Carlos, waren am Ende 3 Sekunden. Das wird er so gemanagt haben, dass er die Reifen nicht so pushen muss, weil ob ich jetzt 3 Sekunden oder 10 vor Carlos bin, ist egal. Der wird das wahrscheinlich auf 3 Sekunden gemanagt haben und ja, stabiles Rennen, würde ich sagen, für einen Auftakt. Kann man mit zufrieden sein.
Normal würden wir jetzt zum nächsten Team gehen. Allerdings muss ich jetzt noch mal kurz sagen, Thema Red Bull. Genau. Aktuelle Debatte um Christian Horner. Und ich hatte im Vorlauf zu Marc schon so ein bisschen gesagt, ich möchte das Thema eigentlich am liebsten gar nicht so mit der Kneifzange anpacken. Aber wir müssen dennoch ein bisschen drüber reden, was der aktuelle Stand zumindest ist, um euch zu informieren. Ein Urteil wird sich ja logischerweise nicht gebildet, denke ich. Und möchtest du da ein bisschen ausführen?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir können ja nicht, es ist ja viel nicht öffentlich, wir können das jetzt gar nicht beurteilen. Mhm. Fakt ist, dass es ja eine interne Ermittlung von Red Bull gab. Die kam jetzt zu dem Schluss, dass da kein unangemessenes Verhalten von Christian Horner vorlag. Wollten aber auch nicht jedes Detail ihres Berichts veröffentlichen, weil sie gemeint haben, da sind sehr viele private Informationen, sehr persönliche. Was ja bei dieser Ermittlung, wenn ihm da Vorwürfe für unangemessenes Verhalten so, dann werden die ja, ich weiß nicht, wie so eine Ermittlung abläuft, aber ich kann mir nur vorstellen, dann muss da ja irgendwie als Beweisstücke, was weiß ich, sein WhatsApp-Verlauf, es ging ja dann um WhatsApp-Nachrichten und so. Mhm. Und deswegen ja irgendwie auch verständlich, dass da nicht alles an die Öffentlichkeit soll, weil wenn es jetzt wirklich so ist, dass da nichts war, wie willst du das denn beweisen? Du müsstest ja den kompletten WhatsApp-Verlauf offenlegen oder so, um zu beweisen, dass da nichts war. Andersrum ist es natürlich leicht, das Ganze zu beweisen, wenn es diese Nachrichten gibt. Und da kommt der nächste Punkt. Am Mittwoch hat Red Bull das verlauten lassen, dass diese interne Ermittlung zu keinem Schluss kam oder da nichts gefunden hat. Dann wurden am Donnerstag im F1-Paddock WhatsApp-Nachrichten geleakt. Und da ist aber, ja, es ist umstritten, wie echt die sind oder ob die echt sein könnten. Und deswegen, ich kann es nicht beurteilen, bin ich ehrlich. Ich glaube auch viele andere Medien können es auch nicht beurteilen.
Es wird ja auf jeden Fall per E-Mail an einige Journalien, einige Medien gesendet worden, große Medien. Zur Info, also wir haben keine E-Mail bekommen. dazu vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, wer jetzt kein Instagram hat und dennoch mit uns interagieren möchte, kann uns gerne auf formulanerdpodcast@web.de schreiben. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So viel Info muss sein. Allerdings haben wir jetzt keine Leaks von Christian Horner oder um die Debatte darum erhalten. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht nachgegoogelt oder habe mir auch nicht irgendetwas angeschaut dazu. Deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Muss dazu aber auch sagen, ich möchte mich dazu auch nicht äußern und ich möchte die Sachen ehrlich gesagt auch nicht sehen. Je nachdem, ich weiß nicht, was da drin war. Das können wir nicht beurteilen.
Genau, also ja, also ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber verlieren, aber es wird sich zeigen, was da jetzt in den nächsten Wochen vielleicht noch kommt, was da an Ermittlungen noch kommt. Aber wie gesagt, wir probieren da hier bei den Fakten zu bleiben. Genau. Also die Red Bull-Ermittlung kam zu nichts. Es gab jetzt diese Leaks. Da wird angezweifelt, ob die wirklich echt sind oder halt nicht. So, das, wie gesagt, will ich mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Ich kann es nicht einschätzen. Und Christian Horner hat aber auf jeden Fall mindestens ein Magazin noch nicht verklagt, aber mit rechtlichen Schritten schon gedroht, die das veröffentlicht haben. Weil ja, wenn diese Leaks halt nicht echt sind, dann ja, ist es halt quasi, wie sagt man, Diffamierung. Ja. Ich weiß nicht, ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, unter was es dann fällt, aber Rufmord, sowas in der Art, keine
Sicherlich,
Ahnung.
Sicherlich, ja. Das wäre dann,
ja. Da wird auf jeden Fall auch schon mit rechtlichen Schritten seinerseits gedroht. Und ja, am Ende, keine Ahnung, Jos Verstappen hat jetzt öffentlich verlautbaren lassen,
Stimmt.
dass er wohl ein bisschen gegen Christian Horner ist, aber das ist auch wieder so eine Sache. Jos Verstappen ja auch manchmal ein bisschen sehr ein Hitzkopf, wenn man die auch die Geschichten von früher hört, ne? Oder wie Max dann teilweise Geschichten erzählt über seinen Vater. Also weiß ich auch alles nicht. Ja, mal gucken, was sich da in den nächsten Wochen ergibt, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Unruhe bei Red Bull.
Ja.
Bei der nicht sportlichen Sicht, sage ich mal. Sportlich läuft alles Paletti, 1-2, Rennsieg geholt, schnellste Runde geht auch noch auf Max Verstappens Kappe, hatten wir gar nicht erwähnt, aber Stimmt, die haben das ja. Maximum an Punkten mitgenommen an dem Wochenende. Also man kann als Team 44 Punkte holen, die haben die mitgenommen, von daher sportlich könnte es nicht besser laufen. Aber ja, sonst im Team gerade sehr viel Unruhe in der Führungsebene.
Genau. Und ja, perfekte Überleitung, Marc. Wieder zu den sportlichen Ereignissen zurück. Das ist das Thema, was uns auch interessiert. Und ja, auf Platz 3 und 4 wieder ein Team vertreten, nämlich Ferrari, mit Carlos Sainz auf Platz 3, im Qualifying noch hinter Leclerc, und Charles Leclerc auf Platz 4. Und ja, also Carlos Sainz muss ich persönlich natürlich erstmal wirklich lobend hervorheben.
Ja.
Für mich war das wirklich eine tadellose Leistung. Gerade muss man natürlich auch sagen, seine letzte Ferrari-Saison für 2025 hat er noch keinen neuen Vertrag irgendwo unterschrieben. Und das ist jetzt schon mal ein sehr großes Empfehlungsschreiben von ihm.
Ja, also der hat direkt ein Statement gesetzt. Und ja, also wirklich von ihm sehr, sehr starkes Rennen. Am Ende nur 3 Sekunden hinter Perez, sogar ein bisschen weniger. Deutlich vor seinem Teamkollegen, das waren am Ende über 14 Sekunden, hat ihn 2-mal auf der Strecke überholt, an sich starke Überholmanöver gezeigt. Und ja, für Carlos wirklich tadelloses Rennen, während man ja bei Charles Leclerc gesehen hat, der da die ganze Zeit mit seiner Bremsbalance Probleme hatte, da ständig ja, Verbremser, Lockups hatte und das auch irgendwie nicht unter Kontrolle bekommen hat. Also das ist ja so eine Sache, klar, in Bahrain, gerade in dieser Bergab-Kurve 10, 11 ist es, glaube ich, da passiert es leicht, dass man da sich verbremst. Also wäre die Strecke schon mal im Formel-1-Game hier, wie heißt es, ABS gespielt hat, der weiß, dass da mal ein Vorderrad stehen bleibt, das passiert schnell. Ja. Das ist schon eine schwere Kurve. Aber dass man das dann 3, 4 Runden, also das ist Leclerc ja 4-mal passiert oder so, dass man das nicht unter Kontrolle bekommt dann, ja, das zeigt, dass der Ferrari nicht so leicht zu fahren ist, und deswegen noch größerer Respekt an Carlos Sainz. Der hat das Ganze ohne große Fahrfehler über die Bühne gebracht und war wirklich der deutlich bessere Fahrer im Rennen.
Noch eine witzige Sache zu Carlos Sainz und dem Boxenfunk von Ferrari. Er hatte zwischendurch mal angefragt, wann denn jetzt die Hards schneller sind als die Softs, und Ferrari hatte dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist der Punkt langsam erreicht, wo die Harten besser laufen. Da wollte ihn nochmal so ein bisschen zum Pushen bringen. War dann von Reifen natürlich nicht ganz so richtig, aber trotzdem irgendwie eine coole Sache. Ich meine, man kann ja auch mal ein bisschen da dem Fahrer zusprechen. Und also Sainz, also wirklich, ich ziehe da den Hut vor, super Leistung. Und Leclerc jetzt, klar, mit den Reifenproblemen, aber dennoch Platz 4 heimgebracht. Ja. Und also Ferrari, wenn sie diese Probleme in den Griff kriegen, wird's spannend nochmal, sag ich.
Ja, ja.
Da gibt's noch ein paar Kämpfe.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, Carlos hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Und Leclerc ist jetzt auch niemand, der irgendwo nachgibt in einem Teamduell. Ne? Die haben ja auch letzte Saison, wie die da in Monza gekämpft haben und so. Also das ist schon nicht ohne. Und ja, da wird auf jeden Fall, da wird noch schön Feuer drin sein. Aber bis jetzt, keine Ahnung, war hier relativ eindeutig. Und muss ich auch sagen, hätte ich nicht gedacht. Charles Leclerc ja eigentlich auch in Bahrain immer recht stark gewesen.
Ja.
Und ja, aber Carlos, Statement gesetzt, seinen Teamkollegen klar geschlagen, und für Ferrari 3 und 4 ist mit der Red Bull-Dominanz eigentlich auch kein schlechtes Ergebnis zum Saisonauftakt, würde ich sagen.
Und im Klassement folgen jetzt 6 Mercedes-Motoren und der erste davon auf Rang 5 ist das Mercedes-AMG Pedronas Formula One Team. War es jetzt richtig? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube schon, ja.
Nämlich George Russell, wie schon im Qualifying er Lewis Hamilton geschlagen hat, jetzt auch der erste, der bessere Mercedes mit Rang 5 und ja, entspricht so auch meiner Meinung nach so ein bisschen dem Leistungsniveau, wo ein Mercedes oder wo der bessere Mercedes aktuell einzuordnen ist, ist ja auch wieder so ein bisschen viel Fragezeichen über Mercedes. Aber muss man sagen, sie haben zumindest einen Fahrer McLaren geschlagen, beide Astons geschlagen. Und von daher ist das schon eine ordentliche Leistung für Mercedes.
Ja, also das
gerade
ist,
glaube ich, wenn Ferrari und Red Bull ins Ziel kommt, sage ich mal. Ne?
Ja, also, ja, ich würde, ja, ich weiß nicht, wie zufrieden Mercedes damit ist, weil ich glaube, dass die waren Zweiter in der Konstrukteurswertung
letztes Jahr. Ja, klar, natürlich. Das muss man auch schon betrachten, ja.
Genau, das muss schon das Ziel sein, eigentlich, dass sie mindestens Ferrari schlagen. Mhm. Und Russell war ja am Anfang auch sehr, sehr gut unterwegs auf den Softs, hat Leclerc da überholt, war Perez ja auch noch nicht durch, also war quasi auf P2 und hat dann versucht, mit Max mitzuhalten, bevor der dann ein bisschen das Tempo angezogen hat. Das heißt, auf dem soften Reifen sah das so aus, als ob die Mercedes vor den Ferrari sind, aber auf den harten Reifen konnten die das dann nicht mehr so auf die Straße bringen. Und ja, ich weiß, also ich glaube, die sind mit 5 und 7 jetzt nicht zufrieden. Aber ja, das ist halt die Realität, wo die aktuell sind. Am Ende war Norris auch gar nicht mehr so weit weg von Russell. Hamilton an sich irgendwie kein so gutes Wochenende gehabt, hat aber immerhin dann Piastri noch geschlagen. Und gut, die Astons, die haben sie hinter sich gelassen. Gut, das war quasi so, dass sie zumindest die komplett schlagen, irgendwie so, ja, insgesamt dann knapp vor McLaren jetzt sind. Okay, aber ich glaube, der Anspruch sollte da schon sein, dass sie auch die Ferraris noch schlagen, mindestens. Und aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen auf anderen Strecken, das ist so nah beieinander, auf einer anderen Strecke sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie das in Jeddah dann aussieht.
Ja, alles gesagt zu Mercedes. Und ja, kommen wir jetzt zu den beiden McLaren, die beide, ja, Hamilton war im McLaren-Sandwich und auf Platz 6 dann Lando Norris. Für mich jetzt auch relativ so zu erwarten, auch dass er vor Piastri ins Ziel kommt. Aber beide McLaren mit guten Leistungen, also auch Piastri eine gute Pace gehabt. Relativ nah am Niveau von Lando Norris, was ja auch sehr gut ist, wenn man da noch einen starken zweiten Fahrer hat. Und ja, wir haben es ja eben schon erwähnt, die letzten Jahre in Bahrain war McLaren immer wesentlich schlechter unterwegs. Man hatte die Entwicklung teilweise überhaupt noch nicht fertiggestellt und immer noch Updates direkt nach Bahrain bringen müssen. Aber diesmal sieht es gut aus. Guter Saisonstart von McLaren, gerade in Anbetracht der letzten Jahre. Und ja, die sind da.
Ja, also ich glaube auch, er hat es ja eben auch schon mal gesagt, Lando hat gemeint, wenn die jetzt schon Sechster und Achter werden, dann freut er sich auf die Strecken, die denen mehr entgegenkommen. Und bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich so ist. Also es ist ja eine Sache, das zu denken von seinem Auto oder das zu hoffen. Die andere Sache, ob das wirklich passiert. Aber insgesamt ist die Stimmung da gut und die sind, glaube ich, für Bahrain mit den Platzierungen zufrieden, weil sie sich erhoffen, dass dann auf anderen Strecken noch mehr geht. Und ja, die letzten Jahre haben das auch gezeigt. Bahrain war nie deren Strecke. Die haben natürlich auch viele Updates in der Saison gepackt, aber es hatte bestimmt auch viel damit zu tun, dass auf der Strecke der McLaren nicht so gut läuft. Und auch in der Post-Race-Show, da waren Lando und Oscar zusammen und haben es dann auch so quasi wahrscheinlich sogar das erste Gespräch nach dem Rennen zusammen gehabt und haben es dann auch gegenseitig gefragt, ja, Wie war die letzte Kurve für dich? Und da hat auch so, hat Lando gemeint, ja, boah, ich habe mir von Runde 1 an gewünscht, dass sie nicht existiert. So ungefähr. Also die hatten wohl sehr Probleme mit der letzten Kurve. Und das ist in Bahrain natürlich tödlich, weil da kommt die lange Gerade. Und wenn du da nicht vernünftig rausbeschleunigen kannst aus dieser letzten Kurve, dann verliert man so viel Zeit auf der ganzen Geraden. Also Das ist, wenn man, keine Ahnung, die Kurve mit 20 km/h, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal mit 10 km/h langsamer verlässt als andere Autos, dann hat man 10 km/h weniger über fast die komplette Gerade und dann verliert man so viel Zeit. Ja, deswegen bin ich da mal gespannt, wie es auf anderen Strecken aussieht. Das Team nimmt es positiv mit jetzt. Deswegen denke ich mal auch, da wird was dran sein, dass die jetzt dann noch mal einen Zahn zulegen auf anderen Strecken.
Ja, und der erste der beiden Aston Martins erheblich schlechter als letztes Jahr. Ohne jetzt natürlich zu sagen, weil er eine schlechte Leistung gebracht hat, sondern weil das Auto einfach noch nicht ganz so an dem Punkt ist, wo es Anfang der Saison war. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von Aston Martin so im Gesamten, gerade von Fernando Alonso, in Anbetracht dessen allerdings, dass es ja vorne alle Top-Teams, sage ich mal, auch ins Ziel gebracht haben, dass es jetzt keine großartigen Zwischenereignisse gab. Ja, für einen Fernando ist ein Platz 9 eher ungewohnt.
Ja.
Aber okay, zum Team muss ich erstmal sagen, auch Lance direkt dahinter auf Platz 10. Meiner Meinung nach mit einer guten Leistung, gerade wenn man berücksichtigt, dass er nach der ersten Kurve eigentlich schon weg war, so ein bisschen.
Ja, genau. Also
hat mich ein bisschen überrascht, dass er da zwischendrin wieder da vorne aufgetaucht ist, hat eine gute Aufholjagd hingelegt. Also das war von Lance eine ordentliche Leistung.
Ja, also gerade so letztes Jahr hatte er dann auch immer mal Probleme, wenn er in so einem DRS-Train gefangen war und dass er dann die Überholmanöver nicht hinbekommen hat. Aber er ist gut durchs Feld gekommen. Ja, und also wirklich starkes Rennen und da in Kurve 1, das war dann am Ende ja, da hat ja glaube ich niemand eine Strafe für bekommen, das wurde ja dann ein Racing-Incident, aber Lance konnte da gar nichts für. Also wenn man da eine Strafe hätte geben wollen, dann eher an Hülkenberg. Lance hat da nichts falsch gemacht, Hülkenberg war so weit weg, trifft ihn mit dem Frontflügel am Hinterrad, das ist auch immer schon mal so ein Zeichen, da war man nicht ansatzweise nebeneinander. Deswegen, also da hatte Lance keine Schuld dran und hat dann ja das Beste noch rausgeholt. Und dass Alonso ja auch nur einen Platz vor ihm war, zeigt ja auch, selbst, also ich meine, Alonso ist auf 6 gestartet, wird am Ende 9. Das heißt, viel, also mehr, die anderen 4 Teams waren nicht zu schlagen. Und dass Lance da am Anfang durchgereicht wird aufgrund der Kollision, dann noch auf den 10. fährt, also muss ich sagen, sehr starkes Rennen zum Auftakt.
Ja, also hat mich auch positiv überrascht. Und ja, was ich halt sehr witzig fand, was so ein bisschen vielleicht auch das Klima im Team zeigt. Lance ist ja am Ende des Rennens zu Alonso gegangen, hat ihn da gedrückt und umarmt und hat so gesagt nach dem Motto, jetzt bist du wirklich froh, dass du hier nicht mehr im Alpine sitzt. Und also das war wirklich ein klasse Moment. Können wir auch mal in die Story packen für euch, weil es war für mich so ein kleines Highlight, gerade weil Lance sich ja eigentlich eher selten emotional zeigt, ne? Und da ja mal wirklich so mit seinem Teamkollegen interagiert, ein Lächeln im Gesicht, die witzeln da zusammen, trotz Platz 9 bei Alonso, muss man auch mal sagen, der das ja auch mit Humor genommen hat. Und ja, also wirklich sehr, sehr cool. Und ich habe so das Gefühl, zumindest noch aktuell, man weiß nicht, was später ist, wenn vielleicht mal der Wagen schlecht läuft und Alonso unzufrieden ist, aufgrund der Vergangenheit von ihm. Aber so scheint mir das Teamgefüge da ganz gut zu stimmen.
Ja, nee, das glaube ich auch. Das ist keine schlechte Stimmung. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es ja dann während der Saison, gibt es da noch einen Aufwärtstrend bei Aston Martin. Ich meine, letzte Saison ging es ein bisschen bergab eher. Aber weiß man ja nie. Ich meine, McLaren hat es auch geschafft, Riesenschritte während der Saison zu machen. Und ja, wenn die Stimmung im Team gut ist, ist das schon mal der erste Grundstein für sowas. Von daher mal sehen, was da noch kommt die nächsten Wochen.
Ja, und auf Platz 11, knapp außerhalb der Punkte, haben wir den ersten Kick Sauber, die, wo ich sagen muss, im Rennen eine bessere Pace hatten, als man das erwarten konnte.
Ja, also ich hätte auch gedacht, dass die ja ganz hinten rumfahren, so ein bisschen mit Alpine zusammen, sage ich mal. Aber ja, zumindest Zhou Guanyu, wirklich starkes Rennen. Also der 11. Platz gibt leider keine Punkte für den 11. Platz. Ja. Ich hätte es ihm sehr gegönnt. Gut, Valtteri Bottas kann man jetzt da nicht so wirklich Vorwürfe machen mit seinem eine Minute Pitstop, den er da hatte, oder fast eine Minute war das dann am Ende. Da kann er dann wenig machen. Und er hatte ja auch einen beschädigten Frontflügel lange. Mhm. Also.
Da muss man ihn so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, finde ich, weil viele Ereignisse, die sehr unglücklich gelaufen sind für ihn. Und deswegen, klar, der Platz 19 ist ein bisschen blöd. Aber gut, also da will ich ihm jetzt da keine großen Vorwürfe machen. Und ja, also Guanyu Zhou eher das Lob geben für eine wirklich gute Leistung. Und ja, sauber einfach besser als erwartet. Und deswegen denke ich, dass man da in Zukunft vielleicht auch mal ein paar Pünktchen noch erwarten kann. Je nach Strecke natürlich. Ja, und auch eine Überraschung für mich sportlich, weil wir die ja auch sehr, sehr schwach erwartet haben. Klar, nach dem guten Qualifying von Nico Hülkenberg, jetzt auf Platz 12 der Teamkollege Kevin Magnussen.
Ja, also hätte ich auch nicht gedacht. Gerade weil die ja letzte Saison auch dieses Phänomen hatten, gute Qualifyings und dann bauen die Reifen so schnell ab, dass es schnell nach hinten geht. Mhm. Bahrain ja auch bekannt dafür, dass das eine Strecke ist, wo die Reifen sehr hart rangenommen werden. Aber dafür war das stabil von Kevin Magnussen. Und da muss man dann auch sagen, er ist auf, jetzt muss ich überlegen, 15 gestartet. Fährt dann am Ende den 12. Platz ein. Ja, Hülkenberg ist auf 10 gestartet. Wenn da die Kurve 1 nicht gewesen wäre, was wäre da möglich gewesen, ist die Frage. Ne?
Also maximal ärgerlich, weißt du, da hat sich Hülkenberg wieder so eine gute Ausgangsposition rausgefahren im Qualifying und dann durch so ein Eigenverschulden, muss man halt so sagen, das war einfach sein Fehler. Trotzdem Racing-Incident, also jetzt nichts, was man jetzt bestrafen muss in dem Sinne. Aber es ist halt maximal ärgerlich. Sau beutelt sich da so ein bisschen, sag ich mal, immer diese guten Ausgangspositionen und ich hoffe, gerade mit dem Auto, so wie es momentan scheint, könnte da auch mal ein Pünktchen abstauben.
Ja, ich glaube auch. Gut, ich glaube da in der Startkollision, ich glaube Bottas hat ihn ja auch noch so ein bisschen von hinten berührt, da bin ich mir jetzt, das hat man nicht so gut gesehen im Replay. Also ja, es war, also ja, Hülkenberg war da ein bisschen optimistisch und dann kamen ein paar Sachen zusammen und deswegen war es ja dann am Ende auch ein Racing-Incident, aber ja, es war so ein bisschen, ja, man hätte es da ein bisschen sicherer spielen können, sag ich mal, wenn man so eine gute Ausgangsposition schon hat. Andererseits sind das Entscheidungen, die so schnell getroffen werden. Ein bisschen schade, aber ich glaube, die Race Pace auf jeden Fall einen Schritt nach vorne zu letztem Jahr. Und ich denke auch, wenn man da wieder, also Hülkenberg hat ja gezeigt, dass Qualifying auch was drin ist. Und er war ja, glaube ich, in Q2 auch irgendwie Sechster oder sowas. Gut, in Q3, dann hat er quasi auch nur einen Satz Reifen noch mehr gespart, glaube ich. Ist ja nur einmal raus, aber ja, also da sind Top-10-Qualifying-Positionen drin und wenn dann im Rennen mal hier und da ein bisschen was passiert und man gut verteidigt, dann sind da Punkte machbar, glaube ich, für beide Fahrer.
Ja, denke ich auch, ja. Und ja, Kevin Magnussen hat ja auch bis zum Ende die Racing Bulls hinter sich gehalten und kommen wir direkt zum nächsten Team.
Oh ja.
Nämlich auf Platz 13 und 14. Daniel Ricciardo schlägt knapp Yuki Tsunoda im Teamduell im Rennen. Das Ganze wie und was halt vorgefallen ist, müssen wir da mal genauer erörtern. Also das war wirklich komplett crazy. Und man muss dazu sagen, eigentlich für uns beide ja eine sehr coole Team-Fahrerpaarung, wo ich jetzt eigentlich auch nicht so die großen Streitpunkte oder Kampfhähne gegeneinander erwartet habe, aber das war ja wirklich sehr, sehr verrückt. Man muss dazu sagen, erstmal kurz zu Yuki, der hatte ja auch immer maximal unglückliche Zeitpunkte, was seine Boxenstops betrifft, wodurch er dann sehr schlecht immer durchs Feld gekommen ist. Und so kam es eigentlich dann dazu, dass sich im Verlaufe des Rennens dann plötzlich Daniel Ricciardo immer weiter angenähert hat und am Ende dann auch auf einer anderen Reifenstrategie war, nämlich auf den Softs und Yuki auf den Hards.
Genau.
Und ja, dann hatte Ricardo in den letzten, keine Ahnung, in irgendwie 8 Runden dann oder hat dann 8 Sekunden auf Tsunoda aufgeholt, eben aufgrund der Reifen. Und man hatte wohl vor dem Rennen schon die Strategie festgelegt, wenn so eine Situation kommt, hat der vordere Fahrer den auf den besseren Reifen vorzulassen. Und das Ganze, es gab dann wohl mehrere Boxenfunkansagen an Yuki, hat da nicht ganz so geklappt.
Genau, also man muss auch noch dazu sagen, die waren beide ganz knapp hinter Kevin Magnussen. Also da ging es jetzt nicht nur darum, dass dann die Positionen aus irgendeinem Grund getauscht werden, sondern es ging darum, dass man dem Fahrer auf den schnelleren Reifen ermöglichen wollte, noch ein Überholmanöver anzusetzen. Und auch wenn es da nicht um die Punkte geht, zählt ja jede Platzierung für die Teams hinten. Das heißt, man kämpft da auch den 12. Platz bis zum Ende aus und man wollte so, weil Magnussen auf den, ich glaube, der war auch auf den harten Reifen, genau, Yuki war auf den harten und Danny war hinter Yuki auf den Softs und dann wollte man sagen, Yuki macht den Platz, Danny Ricciardo darf Kevin Magnussen angreifen, so nach dem Motto, Yuki kommt ja nicht vorbei anscheinend und ja, das hat Yuki nicht so geschmeckt.
Ja, und du sagst ja, also er war wirklich schon sehr lang hinter Magnussen, ist da nicht vorbeigekommen und ich finde es ja legitim, dass man dann auch versucht, den schnelleren Wagen mit den besseren Reifen versucht vorbeizulassen. Der Zeitpunkt dann, als er ihn vorbeigelassen hat, fand ich erstmal auch sehr unglücklich.
Ja, bei der Überrundung mit Verstappen und so, ja, ne?
Genau, auch eine eher ungewöhnliche Ecke. Ich finde, das hätte man locker auf irgendeiner Geraden einfach machen können. Also das war auch ein bisschen komisch und ja, also beide sind trotzdem hinter Magnussen geblieben, auch ein bisschen aufgrund der unglücklichen Überholungssituation. Ja, und das Interessante kommt jetzt nach dem Rennen.
Ja, genau, nach dem Rennen. Also Yuki hat es wirklich bis zum Ende da nicht erfreut über die ganze Teamfunk-Situation gezeigt und hat dann, er ist auch dann bis Rennende nah dran geblieben an Danny Ricciardo und hat dann auch noch mehrfach gefunkt, so, ah ja, hier seht ihr, der ist auch nicht schneller, ich kann genauso das Tempo mitgehen. Und danach, nach dem Rennen, in der Inlap quasi wieder, also nachdem die Autos über die Ziellinie fahren, müssen die ja quasi nochmal eine Runde fahren, um wieder in die Boxengasse zu kommen, hat er dann sich quasi, als ob es noch im Rennen wäre, Full Send mit stehenden Reifen, plötzlich Danny Ricciardo knapp überholt. Also auch so eine Sache, wo ich sage, boah, warum? Und als Danny Ricciardo dann relativ langsam, also er war jetzt nicht, dass er Schrittgeschwindigkeit gefahren ist, aber war jetzt auch nicht mehr Renntempo, dann an Yuki vorbeigefahren ist, weil der sich ja wahrscheinlich sogar mit Absicht voll verbremst hatte, so. Und da ein bisschen von der Strecke ist. Danach kam Yuki wieder auf die Strecke und fährt da ganz, ganz knapp auch nur an Danny Ricciardo vorbei. Also, dass er ihn wirklich fast berührt. Ja. Und ja, also das ist wirklich so eine Sache. Stell dir mal vor, die werden sich da jetzt gegenseitig reingefahren. Also,
Ernst, das ist ja, da wäre irgendein Schaden noch fürs Budget Cap entstanden oder so.
Ja, und genau,
das auch. Das hätte ja alles passieren können. Und es ist quasi Auslaufrunde so, ne? Und
ja, es ist also absurd.
Und ich muss wirklich sagen, einen Punkt könnte man vielleicht noch sagen, dass man vielleicht hätte zurücktauschen können, weil das Überholmanöver nicht geklappt hat. Das wäre noch ein Punkt gewesen. Hätte das Team allerdings auch reagieren können. Und wobei man auch sagen muss, das ist ja dann auch egal, wenn es jetzt um Platz 9 gegangen wäre oder so, weißt du? Wäre ja, vielleicht genau, nochmal eine andere Sache gewesen. Ja. Ich muss sehr ehrlich sagen, aber das Verhalten da von Yuki jetzt im, wir haben letztes Mal schon überlegt, jetzt glaube ich die 4. Saison.
Ja, es ist die 4. Ich habe es dann nochmal nachgeguckt jetzt.
Muss ich ehrlich sagen, also mit dem Verhalten sehr unreif und man muss aber auch mal sehen, er ist in der Red Bull-Familie drin und möchte auch möglicherweise in das große Team. Da ist so ein Verhalten nicht gerade förderlich.
Nee, also ja, es ist auch so grundlos. Es ging dann quasi zwischen ihm und Danny Ricciardo ging es um Platz 13. So. Und dann, ich sag mal so, für das Team macht das ja schon einen Unterschied, ob die jetzt, wenn die Magnus noch überholt hätten mit Danny Rick, dann wäre der 12. gewesen. Für das Team, da hängt ja Geld dran und alles Mögliche und die Sponsoren haben vielleicht auch Auflagen und was auch immer. Denn aus einer Teamsicht absolut zu verstehen. Aber als Fahrer, ja, klar, am Ende zählen, wenn du null Punkte hast, dann zählt dein bestes Ergebnis. Aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, sowohl Yuki als auch Danny Ricciardo werden am Ende nicht mit null Punkten dastehen.
Gehe ich auch und von aus, ja.
Dass dieses Ergebnis am Ende für irgendwas ausschlaggebend ist, ob du jetzt in Bahrain 13. oder 14. gewesen bist, als Fahrer, für die Fahrerwertung, das ist so marginal, ja, das ist so, die Chance ist so gering, dass das für deine Fahrerkarriere irgendwelche Auswirkungen hat. Und deswegen kann ich das, also da ging es ihm ums Prinzip, er wollte seinen Teamkollegen schlagen, war dann frustriert, dass er nicht mal fighten durfte auf der Strecke. Aber ja, Formel 1 ist am Ende doch noch ein Teamsport gewissermaßen. Und
das ist es halt.
Ja, dann musst du halt zurückstecken, das ist so. Andersrum wäre der Call genauso gekommen, schätze mal. Die machen das ja jetzt nicht, um Danny Ricciardo zu bevorteilen.
Nee, es ist ja auch rein einfach logisch, dass der auf den schnelleren Reifen vorbeigelassen wird. Ne? Also das ist ja ganz klar. Und er hat ja auch vorher 8 Sekunden auf Yuki aufgeholt. Also der Grund lag ja auf der Hand.
Und eben, deshalb.
Also, ich finde es wirklich überhaupt nicht weitsichtig gedacht von Yuki. Er ist ja ein emotionaler Typ, das war ja schon immer so. Aber ich finde, in so Momenten, jetzt auch langsam mit der Erfahrung in der Formel 1, muss er sich mal ein bisschen zügeln.
Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja eine Sache. Ich meine, klar, bei ihm wirkt es dann immer noch mal direkt schlimmer, weil er immer so am Fluchen ist und so redet, wie er redet. Ne? Ja. Und er schreit dann auch immer mal gerne. Aber das war dieses Rennen noch mal ein bisschen mehr drüber als sonst. Und was ich mir dann auch gedacht habe, so, weil ich dann dachte, so in diesem Maße hatte der das doch die letzten Jahre auch nicht. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, da wo ich mir dachte, was vielleicht so ein Faktor sein kann. Da ist Franz Tost nicht mehr da. Bei den Racing Bulls oder letztes Jahr noch Alpha Tauri. Und wer auch Drive to Survive gesehen hat, hat da ja auch, ich weiß jetzt nicht, das war nicht in der letzten Staffel, vielleicht schon in der davor oder der davor sogar, in Yukis erster Saison, dass Franz Tost, der war ja auch immer, ja, ich sag mal, liebevolle Strenge, so ein bisschen, er hat dann relativ mit den jungen Fahrern immer viel mitgemacht, sage ich mal, aber hat denen dann halt auch gesagt, hier, das musst du ändern, das musst du ändern, so.
Ja, auch so ein bisschen eine Vaterfigur für die so irgendwie.
Genau, so in der Art ein bisschen, wo es ja dann bei dem Red Bull Hauptteam, da ist es mehr so, bring Leistung oder du fliegst, ne, da wirst du nicht mehr an die Hand genommen. Und da war Franz Tost noch ein bisschen, ja, ein bisschen menschlicher, sage ich jetzt mal. Und bei Drive to Survive gab es ja dann auch die Szene, wo er halt gesagt hat, hier, den Yuki, Racing Bulls, weil die ja in Italien sind, also jetzt auch aus Toro Rosso Zeiten und so, Scuderia Toro Rosso hieß es ja auch, also italienischer Rennstall, und hat er irgendwann dann auch zu Yuki gesagt, hier, du musst jetzt hier nach Italien, ich glaube Faenza sind die, nach Italien ziehen, dann haben wir dich hier, dann, keine Ahnung, kriegst du mal einen geregelteren Tagesablauf, du musst morgens immer trainieren und so. Und da hat man bei Netflix, ich erinnere mich genau dran, dass Yuki dann auch gesagt hat, auf dieses Cardio-Training hat er gar keinen Bock und so eine Kacke und so. Aber dann haben die den halt nach Italien geholt, dann konnten die so ein bisschen so, weißt du, wie so Eltern, die so auf ihr Kind aufpassen, das die Hausaufgaben macht, so ungefähr. Und das hat Franz Tost da sehr, hat ihm da, glaube ich, sehr viel geholfen. Das war so eine Strenge, die brauchte Yuki irgendwie. Und was ich mir dann gedacht habe, jetzt ist der nicht mehr da und das ist jetzt so, ich meine, in der 4. Saison, da sollte sich auch niemand mehr um jemanden wie ein Kind kümmern müssen.
Eigentlich
quasi
schon, ja.
Aber da habe ich gedacht, vielleicht könnte das ein Faktor sein, dass er jetzt niemand mehr so in so einer gedachten Vaterrolle für Yuki ist und den so ein bisschen im Zaum hält und jetzt ist da plötzlich niemand mehr. Und ja, dann spielt Yuki jetzt so ein bisschen verrückt. Wie gesagt, sollte er selbst in der Kontrolle haben, aber vielleicht ist da auch noch so ein bisschen dieser Faktor Franz Tost nicht mehr da, der auf Yuki schon immer mal so ein bisschen aufgepasst hat, hatte ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Und man muss ja auch mal so sehen, Ricciardo ist ja zum Beispiel jedes Mal auch gut eigentlich mit seinen Teamkollegen klargekommen und umgegangen. Eigentlich könnte sich Yuki ja auch so einen erfahrenen Fahrer vorknüpfen im positiven Sinne. Ne?
Ja.
Und das wäre für ihn auch viel sinnvoller, weil er hat selbst wenn jetzt nur mal fiktiv ein Ricciardo aufsteigen würde, nochmal zu Red Bull und Yuki nicht, hat Yuki ja noch so eine lange Karriere vor sich. Er muss das einfach perspektivisch betrachten. Und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dieses Jahr, ehrlich gesagt, bei den beiden im Zusammenspiel. Aber das ist dann auch eine Teamsache. Das muss das Team dann auch regeln und kommunizieren. Und ja, Es geht ja schon bald wieder weiter. Mal gucken, was in Jeddah passiert.
Ich bin auch mal gespannt, ob wir da noch mehr hören, wie die das intern geregelt haben. Es wird bestimmt Pressefragen zu geben. Also werde ich da bestimmt auch mal ganz genau hingehören bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Nee, Quatsch, nicht am Donnerstag. Ist ja alles wieder einen Tag früher. Ja. Das heißt, Pressekonferenz ist dann schon am Mittwoch.
Morgen vom Aufnahmetag her. Morgen.
Ja, stimmt. Geht schnell schon. Aber ja. Gut, genug zu Racing Bulls. Oh, ja. Wir dachten auch bei, ich weiß ja, der Saisonvorschau haben wir bei anderen Teams geschätzt, dass es krachen wird. Und das erste Team, wo es gekracht hat, waren jetzt die Racing Bulls. Also.
Da haben wir es halt wirklich nicht erwartet, ja. Nee. Und ja, ein ehemaliger Red Bull und Toro Rosso-Fahrer kommt jetzt auf Platz 15, Alex Albon im Williams.
Ja.
Der Williams nicht so stark wie letztes Jahr. Aufgrund dessen Albon natürlich trotzdem wieder irgendwie so das Maximum rausgeholt. Ich habe ihn jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Es war eigentlich relativ unauffälliges Rennen, oder?
Ja, ich habe es auch gerade überlegt. Ich kann ehrlich auch nicht sagen, ob er das Maximum rausgeholt hat, ob da vielleicht nicht mehr ging. Weiß ich nicht.
Stimmt auch wieder, ja, so gesehen. Ja.
15. Weiß ich nicht, Sergeant hatte da ja einmal sein Auto da irgendwie fast ausgemacht, keine Ahnung, da stand er ja relativ lange in der Auslaufzone.
Man hat ja auch das Lenkrad gewechselt bei Logan Sargeant.
Genau, richtig, der hatte da irgendwelche Probleme. Die Williams ja dieses Jahr auch mit neuen Lenkrädern, also auch einer neuen Technologie dahinter. Die hatten ja sonst immer quasi die klassischen Lenkräder ohne Bildschirm und hatten den Bildschirm am Chassis dran, quasi so hinter dem Lenkrad am Cockpit verankert. Und jetzt das erste Mal, auch wie alle anderen Teams, den Bildschirm am Lenkrad. Und das ist komplett neu und das wirkt erstmal trivial so, dass das ein bisschen anders ist, aber ja, da muss das Ganze anders, ich bin jetzt auch kein Experte dafür, aber das Ganze muss dann anders im Auto installiert werden, anders verkabelt werden und so weiter. Deswegen, ja, kann es schon sein, dass da Probleme dann gab mit dem Lenkrad einfach und allem, was dazugehört. Mhm. Aber ja, für Williams kein gutes Rennen gewesen. Auf 15 und 20. Ja, mal gucken, was die nächsten Rennen kommt, aber sieht bis jetzt nicht so.
Wobei die ja immer eine gute Pace auf den Geraden hatten. Vielleicht liegt ihnen Jeddah ja auch.
Ja.
Schätze ich Albon eigentlich relativ stark ein immer. Ja, mal schauen, was da passiert. Wir haben nachher noch eine kleine Vorschau auf das Rennwochenende, weil es da ein paar Neuigkeiten gibt. Aber ein Team müssen wir jetzt noch ganz kurz besprechen. Wir hatten allerdings ja schon ein Kapitel dazu. Und ja, die beiden Alpinen auf Rang 17 und 18. Herzlichen Glückwunsch, nicht letzter, aufgrund diverser Vorkommnisse. Und ja, ganz kurz dazu zu erwähnen, alle 20 Fahrer sind ins Ziel gekommen. Es gab keinen Ausfall. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass dies im Auftaktrennen so passiert ist.
Ja.
Zeigt auch die Zuverlässigkeit mittlerweile und den technischen Fortschritt. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass es das erste Rennen ist. Aber klar, wenn man so im Nachhinein schaut, es war ja immer irgendwas. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Da sind teilweise nur 12, 13 Fahrer ins Ziel gekommen regelmäßig. Also die Formel-1-Zeiten sind noch nicht sehr lange her. Und ja, gut, beim Stichwort technischen Fortschritt und jetzt zur Überleitung zu Alpine fällt mir nichts großartig zu ein.
Da müsste man schon weit ausholen. Nee, ich glaube, bei Alpine brauchen wir nicht mehr zu sagen, außer dass das gar nichts war, das Rennwochenende. Sie sind quasi
absolut
auch
enttäuschend.
Ja, sie sind quasi auch nur vor Bottas, der eine Minute Pitstop hatte und Logan Sargeant, der gefühlt eine Minute neben der Strecke stand und Lenkrad gewechselt hat. Ja. So, also das sind die einzigen beiden Fahrer, die noch hinter den beiden Alpinen sind. Da kannst du dir nichts von kaufen. Also das ist wirklich, mieses Wochenende. Man kann ihnen nur wünschen, dass es ein bisschen besser läuft auf anderen Strecken. Ich bin gespannt, aber
mich tut es auch für die Fahrer irgendwie so leid. Gasly würde ich schon mal gönnen, da ein paar Erfolgserlebnisse haben, auch ein Ocon, aber bei dem Auto, naja, mal schauen. Es ist ja das erste Rennen gewesen, wer weiß, vielleicht wird er da noch ein bisschen was entwickelt und
Ja. Genau, wir wollen ja jetzt auch nicht das erste Rennen zu sehr überinterpretieren. Ne? Also es ist die Saison ist lang, es ist die längste Saison der Formel-1-Geschichte, die wir vor uns haben. Und es ist ganz viel auch streckenspezifisch. Von daher mal schauen, wie es in Jeddah läuft. Das ist eine ganz andere Strecke von der Art her. Da kann schon vieles anders sein, weil das Feld ist so nah beieinander, da können so kleine Sachen, die dann bei manchen Autos gut laufen, bei manchen schlecht, können da dann Auswirkungen von 5-6 Positionen am Ende haben.
Ja, definitiv. Und ja, ich würde es jetzt kurz machen für dieses Kapitel, nach unserer fast 15-minütigen sportlichen Analyse. Die Awards folgen im kommenden Kapitel und ja, noch ein, zwei Sachen zu einer Vorschau auf Jeddah, die für euch interessant sein könnten. Da gibt es eine Änderung im Rennkalender. Die F1 Academy ist am Start. Und ja, dazu gleich mehr. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kapitel 3 der heutigen Folge von Formula Nerd, dem Formel-1-Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich wollte es nochmal sagen, das ist ja jetzt Teil unseres Intros. Und ja, was fehlt natürlich noch? Erstmal unsere Awards, die ja letztes Jahr sehr verrückt abgelaufen sind und zu lustigen Ergebnissen geführt haben. Mehr dazu in unserer Neujahrsfolge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, auf jeden Fall. Einige witzige Daten dazu, zu unseren Awards und ja, zum Bahrain Grand Prix eben auch. Und wir steigen direkt ein, wie immer, spontan im Laufe des Podcasts überlegt, der Platin Award.
Ja, im Prinzip die Platin Awards. Wir vergeben ja beide einen.
Stimmt auch wieder, ja, natürlich.
soll ich anfangen?
Wir machen wieder, ich nehme wieder was anderes als du immer. Das finde ich ganz spannend.
Ja, genau. Außer es gibt jetzt nur eine klare Wahl. Ne? Aber ich glaube, da haben wir diesmal Auswahl. Ne? Mhm. Das ist, ich kann, also fällt mir schwer, bin ich ehrlich, da jetzt jemanden zu picken. Ich hätte drei, vielleicht sogar vier in der Auswahl. So. Ich sage aber jetzt mal, weil es für mich die größte Überraschung war, Zhou Guan Yu. Den nehme ich als meinen Platin Award, weil, also ich persönlich habe ja wirklich gedacht, Kick sauber, die sind ganz hinten dran. So, ich dachte auch, Haas ist schlecht, aber keine Ahnung, Haas war, ja, die habe ich ja beide relativ weit hinten gesehen. Und Zhou Guan Yu ist, glaube ich, ein sehr unauffälliges Rennen und jetzt auch so ein bisschen, weil das nicht die offensichtliche Wahl ist, würde ich ihn gerne nehmen. Deswegen, der 11. Platz von ihm ist sehr stark. Es war quasi nur die Top 5 Teams waren vor ihm komplett und beide Racing Bulls geschlagen von hinten. Also, ich glaube, er ist ja von 16 gestartet.
Beide also Alpinen geschlagen.
Oh ja, die hat er wahrscheinlich im Rennen gar nicht bemerkt. Ja. Aber es ist wirklich, er hat im Prinzip alle geschlagen, außer den Top 5. Und an die ist nicht ranzukommen mit dem Auto. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, er kriegt mein Platin Award. Ich hätte sonst auch noch, Driver of the Day war Carlos Sainz, der war auch viel im Bild und auch ein bockstarkes Rennen gefahren, haben wir auch schon gesagt. Den hätte ich sonst noch gehabt. Lance Stroll ein starkes Rennen gefahren. Ja. Und auch wenn es langweilig gewesen wäre, ich finde, man sollte es dann trotzdem auch erwähnen, Max Verstappen, weil das auch ein unfassbares Rennen war. Ne? Muss auch erstmal hinkriegen. Das wären sonst noch so meine Auswahlmöglichkeiten gewesen. Aber ich entscheide mich mal bewusst für Zhou Guan Yu, weil ich ihm, glaube ich, auch noch nie ein Award gegeben habe.
Finde ich eine sehr coole Wahl und war auch so ein bisschen in meiner engeren Auswahl. Du hast danach auch schon wen genannt, der letztes Jahr meinen Platin Award hatte, nämlich Lance. Nach seinem Handbruch kriegt er dieses Jahr nicht, obwohl es auch wirklich eine sehr respektable Leistung war, haben wir ja eben schon erörtert. Und ich habe eigentlich einen klaren Favoriten jetzt, weil ich eigentlich dachte, dass du mir jemanden vorwegnimmst. Aber ich finde, ich muss ehrlich sagen, bei dem Rennergebnis, ich komme nicht drum rum. Und wir haben ja auch irgendwann letztes Jahr aufgehört, fast ihm Awards zu geben, weil es immer dasselbe gewesen wäre. Aber deswegen starte ich dieses Jahr mit Max Verstappen rein.
Ja, es ist, Wenn man fair, aber er gewinnt so viel, da muss er nicht auch noch unsere Platinum-Board-Ranking gewinnen, das stimmt. Aber ja, man muss ihm ab und zu schon mal einen geben. Ne? Das
ist ich starte da jetzt erstmal rein. Ja. Carlos Sainz ist ganz klar auch ein Favorit von mir. Aber ich glaube, von Sainz werden wir noch einiges hören dieses Jahr. Und Verstappen, damit er halt ein paar bekommt und wir am Ende andere vergeben können, gebe ich ihm den jetzt. Also an Max. Und ja, die Gegenkategorie dazu immer war natürlich unsere Fluppe des Rennwochenendes. Und ja da habe ich auch, ich habe wirklich heiße Kandidaten, nicht nur eine Sache oder einen. Ich lasse dir mal den Vorzug.
Du hast noch mehr als Alpin. Ja, ich sag natürlich. Alpin. Ich halte es kurz, ich sag Alpin.
Habe ich auch. Also das Problem ist, ich habe mir schon was im Kopf zusammengesponnen. Und da wollte ich, war Alpin allerdings für mich sicher. Einfach dieses ganze Drumherum mit den Kündigungen. Ja. Dann das wirklich schlechte, katastrophale sportliche Abschneiden, was wirklich nicht zu entschuldigen ist. Und ja. Aber um mir eine Option offen zu halten, wir haben ja auch manchmal so eine Art Sonder-Award, ne?
Okay.
Für das Verhalten, besonders nach dem Rennen.
Ah, ja, gut.
Und ich finde, das muss einfach leider eine negative Erwähnung geben und ich nenne es den Award. Mein Gott, muss das sein, Yuki Tsunoda.
Ich dachte auch, was auch gut gepasst hätte, hier dieses Interview von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Once again, most unsportsmanlike driver of the grid. Und dann kommt Kevin Magnussen, suck my balls, mate.
Oh, stimmt, das hätte auch sehr gut gepasst.
Aber mein Gott, muss das sein, finde ich auch sehr stark.
Ich glaube, ein Hörer von uns wird sich auch sehr freuen, der liebt diesen Boxenfunk von Sebastian Vettel wirklich über alles. Und ja, also für mich Yuki den Sonder-Award. Ja, im negativen fair. Sinne für das Verhalten einfach nach dem Rennen. Auch selten, dass wir Awards für etwas nach dem Rennen vergeben, ne?
Ja, aber es gehört ja schon noch zu dem sportlichen Ereignis.
So, absolut, ne? Deswegen, ja.
Sonst kriegen immer nur die Stewards für späte Strafen von uns eine Rüge, sag ich mal.
Stimmt, ja, die haben auch immer mal eine mitgekriegt.
Ja, sonst ist eher das, aber ja, dass ein Fahrer für eine Aktion, die nach dem Rennen, aber noch auf der Rennstrecke passiert, selten.
Ja.
Ja, gut. So viel zu dem Rennen, oder?
Ja. Wir sind durch mit dem ersten Rennen der Saison und ja, haben allerdings noch eine kleine Preview für euch für das Rennen in Jeddah. Ich wollte sagen, weil es jetzt gerade so passt, nehmen wir das kurz wieder vorweg. Wieder am Samstag.
Genau. Alles einen Tag nach vorne geschoben. Genau, wir hatten es ja, ich weiß gar nicht, wie ausführlich wir es in der letzten Folge besprochen hatten, aber es geht quasi darum, dass jetzt kommenden Sonntag Ramadan beginnt. Es wird in islamischen Ländern gefahren. Und deswegen kann Jeddah jetzt nicht oder sollte Jeddah nicht am Sonntag stattfinden. Dadurch, dass Jeddah einen Tag nach vorne geschoben werden musste auf den Samstag, das Qualifying dann wieder Freitag, die freien Trainings fangen Donnerstag an, Pressekonferenzen haben wir eben schon erwähnt, mittwochs, also alles einen Tag nach vorne. Mhm. Und dadurch musste Bahrain dann auch einen Tag nach vorne, weil es eine Regel gibt, dass nicht innerhalb von einer Woche oder innerhalb von 7 Tagen zwei Rennen stattfinden. Das geht nicht. Und deswegen, Bahrain hatte quasi nur durch diesen, ja, Domino-Effekt, dass Jeddah nach vorne musste Bahrain auch nach vorne und danach sind wir aber zurück mit Sonntagsrennen wieder. Ja.
Qualifying 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit und samstags auch das Rennen um 18 Uhr.
Stimmt, weil es ja ein Nachtrennen jetzt, ja,
richtig. Und ja, schöne Zeit, muss ich sagen. Das Bundesliga-Topspiel lasse ich links liegen und schaue Formel 1. So muss das sein.
Yes.
Und ja, eine Neuigkeit zum Wochenende, was Teil des Formel 1 Rahmenprogramms ist, zum ersten Mal in dieser Saison, wobei unter dem Namen W Series,
ja,
auch noch bekannt.
Aber dann, da war es ein bisschen was anderes, ne? Das war noch nicht genau das Gleiche.
Und dieses Jahr die F1 Academy, die letztes Jahr auch ins Leben gerufen wurde, wo wir auch schon kritisiert haben. Ja, man konnte die Highlights gucken auf dem F1-Kanal, aber es gab nie vollständige Rennausschnitte, außer das letzte Rennen. Und ja, das ist alles sehr unglücklich gelaufen. Eine tendenziell sehr, ja, auch fürs Marketing gut Rennserie, die wirklich schlecht vermarktet wurde, leider.
Ja, und das stimmt.
Dieses Jahr gibt es erstmal die Neuerung, dass, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jedes Formel-1-Team oder ja, jedes Formel-1-Team dort eine Fahrerin, ich sag mal jetzt, abstellen muss oder unter Vertrag nehmen muss.
Genau, richtig. Also einige werden das vielleicht sogar auch schon gesehen haben, dass manche Formel-1-Teams die Fahrerinnen ja auch schon aktiv ins Marketing einbinden. Und da, also ich weiß es zum Beispiel bei McLaren, da fährt Bianca Bustamante und die ist schon, keine Ahnung, die hat schon Werbespots für McLaren und ist schon im Merchandise rumgelaufen auf Instagram quasi, also die wird von McLaren schon sehr aktiv vermarktet. Ja genau, also jedes Formel-1-Team unterstützt mehr oder weniger eine Fahrerin. Und genau, für diejenigen, für die das jetzt noch nicht sagt, wir sind einfach so eingestiegen, ne? F1 Academy, so ein bisschen der Nachfolger von der W-Series und das ist eine Rennserie nur für Frauen, um das noch einmal erwähnt zu haben, für diejenigen, die jetzt den Begriff gar nicht kannten. Susi Wolf, die Frau von Toto Wolf, ist da so ein bisschen Schirmherrin für. Ja, gab es ja auch mal Diskussionen, ob das so sein darf, dass sie ja auch mit Toto verheiratet ist. Der hat ein Formel-1-Team, sie ist so Schirmherrin von der Rennserie und so. Aber das wurde aus dem Weg geräumt. Da wurde klar gesagt hier, das ist kein Vorteil für Mercedes, nur weil sie da diese Rennserie so ein bisschen managed und ins Leben gerufen hat. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil Frauen ja sehr unterrepräsentiert sind im Rennsport. Und ist da ja, hatten wir glaube ich auch in der Folge schon mal drüber geredet, ist da ja absolut keinen Grund für gibt. Also es ist Frauen haben absolut keine körperlichen Nachteile im Rennsport. Im Gegenteil, vielleicht im Schnitt wahrscheinlich eher noch einen Gewichtsvorteil, sage ich jetzt mal, da Frauen im Schnitt ja einfach leichter und kleiner sind, was ja für den Rennsport gut ist. Wobei es ja in den großen Rennserien mittlerweile auch ausgeglichen wird, aber es gibt wirklich gar keinen Nachteil, Geschlechter zu trennen und die Formel 1 und auch alle Rennserien sind ja geschlechterneutral quasi, also es gibt keine Regeln, dass quasi in der Formel 1 nicht auch eine Frau mitfahren darf oder ähnliches. Sophia Flörsch fährt aktuell in der Formel 3 auch wieder. Von daher, ja, es ist cool, eine rein weibliche Rennserie dabei zu haben und da so Talente zu fördern.
Ja, und ganz kurz zu den Fahrerinnen fällt hier, ist es auch so, dass die Titelverteidigerin nicht mehr an den Start gehen darf. In dem Fall ist es Marta Garcia. Du hast ja auch schon mal ein bisschen was darüber erzählt, über ihren Titel. Und die fährt jetzt in der Formula Regional European Championship. Falls das euch ein Begriff ist, muss ich alles auch erstmal so ein bisschen googeln. Ist eine Meisterschaft auch von dem eben oft erwähnten Alpine. Und ja, vielleicht auch nochmal ein weiterer Step. Wird man sehen, man kann ja auch das sportliche Niveau jetzt noch nicht so einschätzen. Und was jetzt erstmal so das Programm betrifft, den Rennkalender, es finden insgesamt 21 Rennen statt, allerdings nur an 7 Lokalitäten.
Genau, immer also, 3 Rennen.
Genau, 3 Rennen. Und auch da ein kleiner Unterschied zur letzten Saison, wo man zum Beispiel noch auf dem Red Bull Ring war oder in Paul Ricard, in Monza meine ich auch, ne?
Genau, aber nicht zu, also immer nicht zu, wenn die genau, Formel 1 da war,
nicht genau. Nicht zum Formel 1 Wochenende, genau. Ja, da war das alles noch separat und dieses Mal eben komplett im Formel 1 Rahmenprogramm. Ja, und jetzt findet eben das erste Rennwochenende in Jeddah statt. Nochmal zu den anderen kurz. In Miami ist man am Start, in Barcelona, in Zandvoort, in Singapur, in Losail und in Abu Dhabi. Und ja, also ich hatte letzte Woche schon mal mit einem Kollegen darüber gesprochen, so ein bisschen, der dann dachte, was, das sind nur 7 Runden, beziehungsweise und wir dachten dann auch, hä, sind das wirklich nur 7 Rennen? Das ist wirklich ein bisschen wenig für eine Meisterschaft. Aber dadurch, dass ich dann auf 21 insgesamt erstreckt, ist da doch ein ganz guter Wettbewerb vorhanden.
Ja.
Und jetzt überlege ich gerade, wie wir es machen, ob wir so ein bisschen mal die Teams durchgehen. Wir wollen es dann auch nicht allzu ausführlich machen. Ich hätte es dann eher später gesagt, wenn wir mal ein paar Ergebnisse haben. Ich finde allerdings noch eine kleine interessante Sache, war auch letztes Jahr schon der Fall. Und zwar ist es ja so, im Formelsport oder im Rennsport ist es ja eigentlich eher selten, dass Geschwister gemeinsam in einer Rennserie an den Start gehen. Wir erinnern uns alle, wer ist das wohl bekannteste Geschwister?
Ja, ich sage, es sind wohl eindeutig die Schumachers.
Genau, du hast bereits erwähnt, damals auch 3 Jahre lang insgesamt Emerson und Wilson Fittipaldi oder Jackie Stewart in einem Rennen allerdings nur mit seinem Bruder James Robert Stewart. Und ja, das waren natürlich alles noch andere Zeiten. Aber generell ist das dann doch eine eher seltene Geschichte. Und ja, dieses Jahr, wie letztes Jahr auch bei MP Motorsport am Start. Ich gucke gerade, ob die nicht den Namen geändert haben. Ne, heißen noch so. Und ja. Einmal für unter Visa Cash App Racing Bulls geführt. Dann oder beziehungsweise als unterstützender Formel 1 Partner Amna Al-Kubaisi und für als Unterstützung von Red Bull Hamda Al-Kubaisi. Also die beiden sind da als Schwestern am Start und wie ich gesehen habe, auch was so Marketing betrifft, was ja für die Serie auch sehr wichtig ist, haben die das wohl auch ziemlich drauf. Also auf Instagram auch sehr beliebt und auch sportlich relativ ordentlich auch schon abgeschnitten und gelten auch als große Talente. Und ja, das werde ich alles mal gespannt beobachten, was sich da eben so ergibt. Und ja, gerade weil die letztjährige Siegerin nicht mehr dabei ist, mal gucken, wer da vorne gewinnt.
Ja, also bin ich auch mal gespannt drauf. Also das ist wirklich, ja, da ist, glaube ich, alles offen. Da kann man auch ganz frisch einsteigen, sich seine Favorites raussuchen. Ist auch eine Deutsche im Fahrerfeld, Carrie Schreiner. Vielleicht ist das für manche nochmal ein zusätzlicher Anreiz, da vielleicht mal reinzugucken. Ja, wird, glaube ich, cool. Vielleicht noch zu erwähnen, drei Fahrerinnen pro Team und 5 Teams machen das Fahrerfeld.
Genau. Ja. Und ja, die Namen bekannt, auch Formel 2 oder Formel 3, Campos, MP Motorsport, Art, Grand Prix Rodin, Carlin und Prima Racing. Und ja, wir werden das Ganze mal für euch so ein bisschen verfolgen, auch immer mal berichten. Und ja. Wer weiß, was da alles Interessantes rauskommt. Und ja, am Wochenende können wir schon zusehen.
Genau. Und da haben wir auch schon eine kleine Überleitung zum auch so mal vom Rahmenprogramm berichten. am Wochenende ist auch die Formel 2 wieder am Start. Die war aber jetzt auch schon beim Eröffnungswochenende mit dabei. Und da hatten wir auch so ein bisschen schon angeteased, dass da das angebliche neue Supertalent mitfährt, Andrea Kimi Antonelli, wo es ja auch Gerüchte gibt, dass der vielleicht in das freie Mercedes-Cockpit wechseln könnte, wenn er sich denn in der Formel 2 jetzt beweist. Nochmal zur Erinnerung, der hat in der Formel 4 oder in mehreren Formel 4 ist er an den Start gegangen. Da gibt es nicht nur eine Formel 4, das ist regional. Und der hat quasi ja in seiner Karriere bis jetzt alles gewonnen, was es gibt so ungefähr. Ist noch sehr jung, hat jetzt die Formel 3 übersprungen und ist in die Formel 2 direkt gegangen. Mercedes-Fahrer, also wirklich von denen schon lange unter Vertrag. Soll sich da jetzt in der Formel 2 direkt mal beweisen und wäre dann eine Option, den möglichst schnell in die Formel 1 zu holen. So ein bisschen im Max Verstappen-Stil, möglichst jung holen, eine Rennserie übersprungen. Bei Verstappen war es damals die Formel 2, die übersprungen wurde. Ja, das erste Wochenende für ihn lief mäßig gut, könnte man jetzt sagen. Also da ist er noch nicht so eingeschlagen, wie er sollte. Er fährt für das Prema-Team, die eigentlich ja dafür bekannt sind, auch immer vorne mitzumischen. Die Autos sind zwar alle baugleich, aber was Sachen von Setup und wie das Team an sich operiert und die Reifen versteht, da gibt es natürlich schon dann Teams, die öfter vorne mitfahren und Teams, die nicht so oft vorne mitfahren, auch wenn sich das schneller durchmischt als in der Formel 1 von Saison zu Saison. Und dieses Jahr ja auch neue Autos in der Formel 2 am Start. Und ja, lief nicht so gut im Qualifying. Ich weiß jetzt nicht mehr, 17. oder 18. von 22. Also sehr weit hinten im Feld. Im Sprintrennen auch keine Punkte geholt. Und im Feature-Race einen Punkt geholt. Also, ja, das hätte erstmal besser laufen können. Das war jetzt sein erstes Wochenende in der Formel 2. Also mal schauen, wie das weitergeht. Aber ich sag mal so, dass er da jetzt direkt eingeschlagen ist, ja, das ist auf jeden Fall nicht passiert. Und mal sehen, Formel 2, wie gesagt, geht jetzt auch direkt in Jeddah weiter. Also man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber da ist der große Knall ist erstmal ausgeblieben bei ihnen.
Ja, das werden wir alles nochmal sehr interessiert verfolgen. Gerade das Thema Antonelli. Wir haben ja in unserer News-Folge vor der Saison auch ein bisschen schon darüber philosophiert. Der Hamilton-Hammer, ne, mit den News zu Ferrari. Und da geht's auch nochmal ein bisschen ausführlicher um Antonelli. Und ja, also wir haben wieder ein pickepackevolles Rennwochenende am Start. Oder beziehungsweise vor uns. Und Aufnahmetag jetzt gerade ist Dienstagabend. Und morgen sind dann schon die Pressekonferenzen, donnerstags die Trainings und Freitag schon das Qualifying. Also ich bin wieder richtig heiß auf das Wochenende. Wir sind dann natürlich auch wieder mit einer Folge am Start. Und ich kann schon mal eine kleine Ankündigung machen. Das Wochenende danach ist zwar Formel 1 frei, allerdings nicht Formula Nerd frei. So viel schon mal dazu.
Genau.
Ja, und ja, ich würde sagen, in dem Sinne, wir haben schon wieder länger aufgenommen, als wir es eigentlich vorhatten.
Wie immer. Grad,
weil jetzt so viel kommt die nächsten Wochen. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerustelt. Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.